Guten Tag und herzlich willkommen in der Sendereihe Der Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Thomas Michael Seibert. Ich bin heute an der Reihe und stelle diese Sendung unter den programmatischen Satz Long-Covid für das Grundgesetz. Wir entnehmen diesen Satz als Zitat in einem der Interviews, die folgen. Wir beginnen mit Katrin Gierhake, Strafrechtlerin und Rechtsphilosophin, die sich grundsätzlich über die Äußerungsfreiheit in den letzten 10 bis 20 Jahren, müsste man sagen, äußert. Denn Covid, Long-Covid, ist nicht nur eine körperliche Erscheinung, sondern es handelt sich um ein Staatsvirus. Er befällt alle Organe. Er befällt auch die gewährten Freiheiten selbst. Das wird vertieft von unserem Kollegen und Redaktionsmitglied Carlos Gebauer im zweiten Interview. Er berichtet dort von seinem Auftritt im Sächsischen Landtag in der Enquete-Kommission zur Pandemiebewältigung. Und dort findet sich dieser Titelsatz, dieser Ausspruch über Long-Covid für das Grundgesetz. Long-Covid ist etwas, was sich nicht richtig beschreiben und überhaupt verstehen lässt, weil die Daten fehlen. Das ist Gegenstand unseres letzten Interviews mit Franziska Meyer-Hesselbart, Rechtsanwältin, die eine seltsame obergerichtliche Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs vorstellt. Da geht es um Auskunft vom Paul-Ehrlich-Institut, das sich in Darmstadt befindet. Und die Juristen kriegen es nicht fertig, zu sagen, wo man nun genau dieses Institut verklagen müsste und wer es vertritt. Ob das in Darmstadt, vielleicht in Berlin, weil dort das Bundesgesundheitsministerium ansässig ist, zu geschehen hat. Das gehört zu den Auswirkungen des Staatsvirus. Und das Staatsvirus hat offenbar auch das Bundesverfassungsgericht befallen. Der Kommentar von Ulrich Fischer widmet sich dem zum Abschluss. Ich begrüße Professor Dr. Katrin Gierhake, Inhaberin eines Lehrstuhls für Strafrecht, Rechtsphilosophie und weitere Spezialitäten, über die wir hier heute nur unter dem Gesichtspunkt reden wollen, welche Bedeutung hat die Meinungsfreiheit für die gegenwärtige rechtspolitische und strafrechtliche Landschaft. Man kann in der politischen Landschaft beobachten, dass es eine ganze Anzahl von grundrechtsorientierten Vereinen und Tagungen gibt, die sich kritisch mit der gegenwärtigen Lage der Meinungsfreiheit auseinandersetzen. Es ist im Entstehen ein Bündnis Redefreiheit, das eine öffentliche Erklärung vorbereitet. Es gibt seit längerem einen Verein unter dem Namen 1 bis 19, der sich den Grundgesetzartikeln speziell nähert. Und es hat gegeben eine kritische Tagung der Richter und Staatsanwälte zum Thema Meinungsfreiheit. Was verursacht die öffentliche Aufmerksamkeit? Und, muss man vielleicht auch nochmal voranstellen, für eine Rechtsphilosophin, hat die Meinungsfreiheit eine derart hervorgehobene Bedeutung?
Herr Seibert, ebenfalls erstmal danke für die Einladung. Ja, hat die Meinungsfreiheit eine besondere Bedeutung für unseren freiheitlichen Rechtsstaat? Die Antwort lautet sehr einfach ja. Es ist einerseits natürlich eine verfassungsrechtliche Garantie, die in Artikel 5 unseres Grundgesetzes klar definiert ist und die auch durch das Bundesverfassungsgericht einen doch sehr hohen Stellenwert einberäumt bekommen hat über verschiedene Verfahren und Urteile. Wenn man hinter die Grundgesetzregelungen schaut und sich darum bemüht, herauszubekommen, warum es eine solche Norm geben muss, kommt man sehr schnell auf Gedanken, die sich schon seit der Aufklärung entwickelt haben, nämlich der Frage, in welcher Form kann eigentlich die Mündigkeit der Bürger in einem freiheitlichen Staat gesichert sein? Welche Bedeutung kommt ihr zu? Und warum kommt es überhaupt darauf an, dass der Einzelne sich frei informieren kann, sich frei mit anderen über bestimmte Dinge austauschen kann? Wie kommt es zu einem Meinungsbildungsprozess, der sich dann anschließend auch in der Gesetzgebung widerspiegelt? Und vielleicht kann man zu den Grundsätzen sagen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesem Bild des mündigen Bürgers gibt und der Tatsache, dass niemand unter fremden Gesetzen, die ganz unabhängig von ihm entwickelt wurden, leben muss, sondern eben immer auch die Chance haben muss, beim Gesetzgebungsprozess, bei der Meinungsbildung dabei zu sein, aktiv zu sein, sei es dadurch, dass er seine Meinung in diesen Prozess mit einbringt, sei es dadurch, dass er wählen geht und dadurch eine bestimmte Richtung jedenfalls mitbestimmt, sei es aber eben auch, und da kommen wir jetzt dann schon zur strafrechtlichen Bedeutung, sich kritisch mit Gesetzgebungsverfahren, mit auch Produkten, also echten Gesetzen, die dann in Kraft sind, auseinanderzusetzen und eben im Notfall auch zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, das halte ich für falsch aus diesen und jenen Gründen. Das ist natürlich eine Gratwanderung, in welcher Form man das tut, aber jedenfalls im Grundsatz, und das sehen eigentlich auch die Verfassungsrechtler genauso, muss das in einem demokratischen Rechtsstaat möglich sein. So vielleicht könnte man es erstmal einordnen.
Wenn ich die Einordnung höre, dann erinnere ich mich gleichzeitig daran, dass seitdem es ein öffentliches Plädoyer für Meinungsfreiheit gibt, seit dem 18. Jahrhundert, es gleichzeitig massive Tendenzen gibt, Meinungsfreiheit einzuschränken, klein zu halten, zu verbieten. Kurz nach der Französischen Revolution und mit Beginn der Restauration setzte dieses berühmte Metternich-Zeitalter ein, das die Blaupause gewissermaßen gegeben hat für alle Zensurmaßnahmen, die folgten. Wie soll man das einordnen? Welche Verwerfungen haben wir da rechtspolitisch zu beobachten? Insbesondere in Deutschland in den verschiedenen Staatsformen, die es da in den letzten 100 Jahren gegeben hat.
Ja, eine sehr berechtigte Frage. Also natürlich sieht man eigentlich, egal in welchen Staat man schaut, immer, dass wer erstmal an der Macht ist, natürlich ein Interesse daran hat, auch an der Macht zu bleiben. Das gilt im Prinzip für demokratische Staaten genauso wie für andere Formen autoritärer Staatsformen. Das ist grundsätzlich auch gar nicht so schlimm, solange das Ganze nicht aus der Balance gerät. Und jetzt haben Sie zu Recht auf zwei Staatsformen vielleicht schon hingesteuert, die wir in den letzten 100 Jahren erlebt haben und bei denen wir die Erfahrung machen mussten, dass wenn die Macht überhand nimmt und dadurch durch politische oder eben dann auch rechtliche Maßnahmen die Meinungsfreiheit erstickt wurde, dass das ganze doch sehr vitale Leben in einem solchen Staat notwendig zum Erliegen kommt. Sobald nämlich, jetzt versuche ich es mal klarer zu fassen, aus rechtspolitischer Richtung Mittel und Wege gefunden werden, und da ist sicher das Strafrecht ein Mittel, das besonders bedeutsam ist, Leute zum Schweigen zu bringen, wenn sie das sagen, was sie nicht sagen sollen aus Sicht der Mächtigen. Man kann das sehen, man kann das auch rechtshistorisch nachvollziehen. Beispielsweise im Nationalsozialismus gab es Straftatbestände, die bestimmte Äußerungen glasklar unter Strafe gestellt haben oder die wackelig formuliert waren und dann aber so angewendet wurden, dass diese Meinungsäußerung bestraft wurde. Und wir reden hier über horrende Strafen, die bis zur Todesstrafe reichten. Das sind natürlich Auswüchse, die man kritisieren muss, die man im Nachhinein dann eben auch versucht hat, etwas aufzuarbeiten. Aber gerade weil wir sie vor Augen haben, gilt es, vorsichtig zu sein und erste Anfänge auch in einem demokratischen Zusammenhang erstmal wahrzunehmen im ersten Schritt und dann aber eben im zweiten Schritt auch zu bekämpfen. Und diese strafrechtlichen sogenannten Äußerungsdelikte, die sich lange entwickelt haben, das würde jetzt zu weit gehen, da jetzt alle Einzelnen aufzuzählen, die sind immer schon Einfallstore gewesen für eine Form von politischer Instrumentalisierung, sei es durch die konkrete Strafverfolgung, sei es durch drakonische Strafen. Und da ist es schon wichtig, dass man nochmal festhält, dass wir eine Rechtslage haben, die das eigentlich versucht, jedenfalls einzuschränken. Vielleicht darf ich noch eine Konkretisierung bringen. Es ist ganz klar eigentlich in unserem Staat, dass es nicht so sein darf, dass eine konkrete Meinung, weil sie einen bestimmten Inhalt hat, verboten wird. Es ist auch nicht so, dass man strafrechtlich verbieten dürfte, zu lügen. Das sind alles so Dinge, die haben sich entwickelt und häufig in der medialen Darstellung jedenfalls verwischen diese Dinge. Es ist eher die Ausnahme eigentlich, dass man etwas nicht sagen darf. Und das ist auch gut so. Und sobald sich diese Tendenz umdreht, wird es eben für einen Rechtsstaat gefährlich.
Der Hinweis, um nicht zu sagen der Vergleich mit dem Dritten Reich oder mit der DDR-Verfolgungspraxis, das ist ja so eine Art Gott sei bei uns der gegenwärtigen Diskussion. Das will niemand hören und alle sagen, wir sind fern davon. Wir haben damit gar nichts zu tun. Wenn man sich genauer erinnert, sie haben das getan. Wehrkraftzersetzung hieß es im Dritten Reich. Boykotthetze hieß es in der DDR. Ich höre von Zersetzung und Hetze. Mit amtlichem Ton in der derzeitigen Strafverfolgung. Und diese Worte und Töne werden gebraucht, um Maßnahmen in Gang zu setzen, die eigentlich im Rahmen von Äußerungsdelikten früher nicht beobachtet worden sind, wie Durchsuchung, Beschlagnahme, Wegnahme von Kommunikationsgegenständen, zu denen heute eben Computer gehören.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht und ich würde Ihrer Bemerkung vielleicht zwei Aspekte entnehmen wollen. Der eine Aspekt betrifft die jetzt dann doch fast inflationär gebrauchten Begriffe, Hass und Hetze beispielsweise, die in Rechtsformen, auch im Strafrecht, aber nicht nur dort, verwendet werden und die natürlich ausfüllungsbedürftig sind. Und in der Tat ist es frappierend, wenn man sich Formulierungen anschaut aus der nationalsozialistischen Zeit oder auch aus der DDR-Zeit, dass dort ganz ähnliche oder sogar deckungsgleiche Begriffe eben auch verwendet wurden und dann beliebig politisch gefüllt wurden. Das muss jeder Jurist sofort sehen. Das ist immer die Gefahr, wenn man unscharfe Begrifflichkeiten verwendet, dass die dann sozusagen von den Staatsanwaltschaften, von auch den Richtern, je nachdem, hergenommen werden in der Verfolgungspraxis und unter Umständen, das ist nicht zwingend so, in Abweichung vom Neutralitätsgebot eben geländegängig verwendet werden. Und diese Gefahr muss man einfach im Blick behalten und betonen. Und ich gehe auch noch einen Schritt weiter. Ich glaube, man kann auch in aktuellen Fällen durchaus unterschiedliche Verfolgungspraktiken entdecken, je nachdem, welche politische Richtung gerade eingeschlagen wird durch diejenigen, die verfolgt werden. Und das ist zunächst mal ungut und das muss man laut und deutlich sagen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass in der Strafverfolgung in der Praxis Methoden angewendet werden, die in der StPO vorgesehen sind, beispielsweise Hausdurchsuchungen, sodass das also nicht etwa völlig willkürlich passiert. Aber die Anwendung ist auch ganz klar strafprozessual an das sogenannte Verhältnismäßigkeitsgebot gebunden. Und da bedeutet es eben, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen dem verwendeten Mittel und dem verfolgten Zweck. Und wenn ein vergleichsweise geringes Delikt, gering insofern, als dass der Strafrahmen relativ gering ist, mit sehr starken freiheitsintensiven strafprozessualen Ermittlungsmethoden verfolgt werden, dann läuft auch dort etwas schief und man fragt sich so ein bisschen, warum passieren solche Dinge? Natürlich muss man dann in den konkreten Fall schauen. Es gibt vielleicht das Interesse, dass man bei der Durchsuchung vielleicht das ein oder andere noch aufstöbern kann. Das ist aber strafprozessual eben fragwürdig. Und das, was man häufig liest, dass man sozusagen abschreckend auch gegen andere vorgehen möchte, indem man sagt, während den Anfängen, wenn du dich hier so und so äußerst, dann musst du eben damit rechnen, dass morgens die Polizei vor der Tür steht. Das ist ganz klar systemwidrig. Das ist zu kritisieren. Das gehört in eine strafprozessuale Ermittlungsmaßnahme nicht hinein. Das würde auch jeder so sagen. Nur habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass zurzeit die Praxis dem zuwiderläuft.
Deswegen sprechen wir darüber. Zum Abschluss entnehme ich noch ein Stichwort der Stellungnahme, die ich gerade gehört habe, und schließe die Frage an, darf man sagen, dass dieses griffige Paar von Hass und Hetze in eine strafrechtliche Redeweise nicht hineingehört, dass das verunklärt?
Ich glaube, das wäre mir eine zu allgemeine Aussage. Also in einen strafrechtlichen Kontext insofern, das wäre ja, glaube ich, dann eher die Frage, ob es Teil eines Straftatbestandes sein kann. Und da wiederum kommt es darauf an, ob man diese beiden Begriffe so stark strafrechtlich konturieren kann, dass sie klar, also im Sinne von bestimmt sind und die Möglichkeit einer politischen Füllung, egal in welche Richtung, ausschließen. Wenn man das nicht kann, dann würde ich vermuten, dass ich Ihnen recht gebe, nein, es sind keine strafrechtlichen Begriffe, die man verwenden kann. Wenn man das aber tun kann und sie konturieren kann, in einer Art und Weise, die dann aber eben auch mit einem strafrechtlichen Unrecht hinreichend genau bestimmbar sind, dann würde ich sagen, ist das kein per se Ausschluss.
Es gibt einen Trend zur Hochstufung mit 130 Strafgesetzbuch, landläufig und früher Volksverhetzung genannt. Da gibt es, naja, wenn man will, eine Klärung des Wortgebrauchs, die aber selbst hochgradig fragwürdig ist.
So ist es, ja.
Das ist ein Weg der strafrechtlichen Begriffsbildung oder politische Einflussnahme?
Ja, ich befürchte, es ist beides. Also wenn Sie jetzt auf Paragraph 130 StGB eingehen, erstens hat dieser Paragraph ja eine lange Geschichte, wie kaum jemand besser weiß als Sie selbst. Und wir haben es mit einer Ausweitung des Straftatbestandes zu tun durch verschiedene neue Absätze. Das heißt, man müsste jetzt konkret in den einzelnen Sätzen nachschauen, was steht da eigentlich genau drin. Und ja, Sie haben vollkommen recht, es gibt unscharfe Sammelbegriffe, zum Beispiel auch der Begriff des öffentlichen Friedens, der immer durch eine solche Volksverhetzung erschüttert sein muss. Und da gehört zu diesen unschärfen Begriffen auch der Begriff Hetze hinzu. Da würde ich Ihnen zustimmen. Aber da würde ich persönlich noch nicht mal das Hauptproblem drin sehen, weil ich glaube, dass man das vielleicht mit einer entsprechenden Rechtsgutsbestimmung konkretisieren könnte. Man könnte zum Beispiel, das wurde auch vorgeschlagen in der Literatur, sagen, nur solche Äußerungen können nach § 130 strafbar sein, die tatsächlich einen Aufforderungscharakter der Gewalt mit sich tragen. Wo man also sagen kann, das, was dort öffentlich gesagt wird, führt dazu, dass Gewalttaten befürwortet werden oder sogar ausgeführt werden. Da würde ich einen solchen Unrechtskern durchaus sehen. Bei anderen Dingen bin ich mir eben nicht so sicher. Und da würde ich wahrscheinlich auch dazu kommen, dass man diesen Straftatbestand konkreter fasst und vor allem auch enger fasst.
Der Forderung, diesen Straftatbestand ersatzlos zu streichen, stimmen Sie nicht zu?
Ich würde sagen, nein. Wobei ich mir das jetzt nicht so genau überlegt habe, dass das eine Aussage ist, die ich so auch publizieren würde. Also sagen wir so, ich müsste es mir überlegen. Mein Eindruck ist bisher, dass es einen Unrechtskern in dieser Norm gibt, der auch strafwürdig ist.
Damit sind wir in der Mitte der strafrechtlichen Diskussion, auch der rechtspolitischen Kritik, die weitergehen muss, tiefer gehen muss, als sie es bisher getan hat. Wir danken Frau Professor Gierhake für diesen Einstieg und ihre Stellungnahme.
Vielen Dank auch Ihnen.
Ich freue mich, dass Carlos Gebauer Zeit gefunden hat für den Rechtsstaat im Kontrafunk, zu dessen Team er gehört. Er ist Rechtsanwalt in Düsseldorf mit Schwerpunkt im Medizinrecht, hat eine ganze Reihe von Corona-Sachen erledigt, über die er hier auch immer wieder Auskunft gibt. Er ist jetzt als Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Sächsischen Landtags aufgetreten.
Ja, die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht hatte mich gefragt, ob ich für die Enquete-Kommission als Sachverständiger auftreten würde, was ich natürlich sehr gerne getan habe, wenn man irgendwas weiß als guter Staatsbürger und einen Landtag fragt, dann sollte man ja sinnvollerweise dort erscheinen und die eigenen Wissenspositionen mit den Abgeordneten teilen. Das habe ich dann gerne getan und die dortige Vorsitzende der CDU, Iris Firmenich, hat das mit einer sehr großen Gelassenheit moderiert, was wir da am 29. Januar mit einer ganzen Phalanx von Juristen vorgetragen haben. Ich war der einzige Rechtsanwalt. Neben mir mehrere Hochschullehrer. Professor Christoph Degenhardt, der berühmte und schon sehr etablierte, emeritierte Staatsrechtler, den praktisch jeder deutsche Jurist kennt, weil man im Zweifel das Staatsorganisationsrecht von ihm gelernt hat. Dann Professor Johannes Eichenhofer aus Leipzig, Professor Christian Ernst aus Hamburg und Professor Hans-Michael Heinig aus Göttingen traten an, um den Fragen der Abgeordneten Rede und Antwort zu stehen. Es gab für mich einiges Bekanntes, aber auch einiges Spannendes Neues zu beobachten bei dieser Pandemie-Enquete, wo man sich in Sachsen anschickt, für die Zukunft zu lernen. Das Vertraute ist das übliche Spiel in solchen Sachverständigenanhörungen, dass tatsächlich immer nur jede Partei denjenigen Sachverständigen befragt durch die eigenen Vertreter, den sie selber benannt hat. Also da wird nicht über Kreuz gefragt, sondern man fragt immer den, den man selber eingeladen hat oder einzuladen veranlasst hat. Ich persönlich halte das immer eher für ein bisschen schwierig, weil wenn man tatsächlich interessiert ist, sachlich sich zu informieren, dann würde ja naheliegen, dass man auch jemanden fragt, den man nicht kennt oder den man nicht benannt hat, was der so weiß von dem Thema. Aber das passiert nicht. Und im Gegenteil, sogar die Sachverständigen untereinander legen in solchen Befragungen lustigerweise immer großen Wert darauf, sich voneinander abzugrenzen. Also Herr Professor Heinig begann also seine Ausführungen damit, dass er explizit den Kollegen Eichenhofer und Ernst zustimmt, um damit durch Schweigen klarzumachen, also was Kollege Degenhardt gesagt hat oder Anwalt Gebauer, da bin ich nicht auf dieser Seite. Und nachdem also dann sozusagen die intellektuellen, fachlichen Claims abgesteckt sind, trägt dann zunächst jeder seinen Part vor, den er vorbereitet hat und anschließend geht es in eine freie Ergänzungsbefragung, moderiert dann von der Vorsitzenden. Den Aufschlag hat Herr Degenhardt gemacht, ich habe es ja schon gesagt, ein Urgestein des deutschen Staatsorganisations und überhaupt des Verfassungsrechts. Er hat mit einer sehr, sehr schönen Formulierung begonnen. Er hat gesagt, unsere Grundrechte haben nach der Pandemie Long-Covid. Sie leiden und wir müssen das verstehen, was passiert ist. Wir müssen es aufarbeiten, um es für die Zukunft besser machen zu können. Wohingegen Herr Heinig dann später einen sehr, sehr schönen, um nicht zu sagen raffinierten Ausfallschritt gemacht hat und gesagt hat, jede Pandemie sei anders und deswegen dürfe man also die Lerneffekte aus dieser Pandemie nicht überakzentuieren. Das eröffnet natürlich wieder schöne neue Diskussionsspielräume. Aber der Generaltenor abseits von Degenhardt und mir war, dass wir alle gesagt haben, in Sachsen ist das wunderbar bewältigt worden, was sich uns an pandemischen Herausforderungen gestellt hat. Es gab so ein paar Ausreißer, so ein paar kleine punktuelle Exzesse, wo es mal übertrieben worden ist. Und dann ist man sofort in eine große Kasuistik eingetreten, sehr kleinteilig. Religiöse Fragen erörtert, Bildungsfragen, Beerdigungsszenarien, sowas. Aber im Grunde ist das nach Auffassung also von Eichenhofer, Ernst und Heinig alles ganz super gelaufen.
Ich darf etwas nicht Spektakuläres einwerfen, das in diesem Sender ausgebreitet worden ist. Man hatte den Eindruck, dass gerade das Land Sachsen sich neben dem Land Bayern als besonders durchgriffsstark, als besonders regelungsintensiv und rigide erweisen wollte und auch tatsächlich erwiesen hat. Kommt das dann und wann mal zur Sprache, die konkreten Auswirkungen?
Ja, das kommt zur Sprache und zwar kommt das in einer gesetzestechnischen oder regulierungstechnischen Besonderheit zum Ausdruck. Christoph Degenhardt hat gesagt, unser Problem waren die unzureichenden gesetzlichen Grundlagen, um diese ungesehenen Grundrechtsbeschränkungen vernünftig legitimieren zu können. Diesen Punkt hat Johannes Eichenhofer aufgenommen, indem er darauf hingewiesen hat, dass man in Sachsen eine Spezifität zu beachten habe, dass nämlich dort die Pandemie-Maßnahmen als Rechtsverordnungen und Allgemeinverfügungen im Wesentlichen aus den Häusern der Exekutive gekommen sind. Und er feierte das als einen Sieg für die Idee vom Vorbehalt des Gesetzes. Das sei also alles gewahrt worden und dadurch sei man sehr, sehr flexibel gewesen. Aber jeder, der natürlich die Abgrenzung zwischen legislativen und exekutiven Maßnahmen kennt, weiß, dass die Exekutive sehr viel breiter aufgestellt ist und sehr viel kleinteiliger und schärfer in die Realität einschneiden kann, als das ein Gesetzgeber machen kann, als die Legislative das tun kann, die eher immer so im Abstrakten bleiben muss. Und wenn die Legislative die Exekutive ermächtigt, ich sag's mal etwas flapsig, tun und lassen zu können, was immer sie will, dann führt das eben dahin, dass uns die Verhältnismäßigkeitsprüfung große Schwierigkeiten bereitet.
Das wurde genau beanstandet. Alles wird auf Verhältnismäßigkeit abgeschoben und das Grundgesetz, das ist eine sehr schöne Formulierung, leidet unter Long-Covid. Vielleicht nicht nur das Grundgesetz, sondern die Gesetzlichkeit insgesamt, könnte man sagen. Dieser Eindruck soll nicht aufkommen, nach dem Willen der Enquete-Mitglieder in ihrer Mehrheit.
Die Enquete-Mitglieder selber werden sich da sicherlich noch positionieren können, aber zumindest die gehörten juristischen Experten dort und insbesondere die drei genannten, Johannes Eichenhofer, Christian Ernst und Hans-Michael Heinig, haben diesen Eindruck bestätigt. Im Gegenteil, Herr Heinig hat sogar noch mal ganz bewusst unterstrichen gegen Ende, dass es nach seiner Auffassung überhaupt nicht ansatzweise eine Situation gäbe, dass wir von einer Krise des Staatsrechts reden müssten, sondern das sei also mehr oder weniger alles Dienst nach Vorschrift gewesen und die Instrumente und Instrumentarien des Rechtsstaates hätten sich also wunderbar bewährt in der Krise. Alles habe ganz wunderbar funktioniert. Ich hatte das gerade eingangs schon gesagt, dass also sozusagen in der Teilnahme an der Veranstaltung für mich gewisse Standards sich ergeben haben, wie eben das Fragen immer nur innerhalb des eigenen Lagers sozusagen. Aber umgekehrt, was auf einer abstrakteren Ebene eine sehr, sehr spannende Beobachtung für mich ist, nachdem ich mich also auch mit den Herren auseinandergesetzt habe, was deren Lebensgeschichte und was deren berufliche Expertise ist. Ich habe das auch moniert in meinen Äußerungen. Tatsächlich müssen wir immer beachten, wir Juristen können zwar immer schön über Gesetze reden und über rechtliche Theorien und Begrifflichkeiten, aber das ist ja nur das halbe Geschäft. Das eigentliche Geschäft des Juristen besteht ja darin, die Realität nachzuvollziehen und sich in fremde Fachgebiete einzudenken, um den Sachverhalt zu verstehen. Und da ist mir also aufgefallen, auch am Personal dieser befragten Sachverständigen, dass Herr Degenhardt sehr, sehr präzise in der Lage war, sich auch mit Sachverhaltsfragen auseinanderzusetzen, hat das auch nach meiner Auffassung sehr präzise begründet, was eben zeigt, dass er eine jahrzehntelange Karriere auch als Prozessbevollmächtigter hat, der gelernt hat, sich in fremde Sachgebiete einzuarbeiten. Wenn er da als Jurist über Kernkraftwerke gearbeitet hat beispielsweise, dann geht das nicht ohne die entsprechende Einarbeitung in dieses System. Wohingegen natürlich ein Religionsrechtler oder ein Verwaltungsexperte jetzt nicht primär vor dem Problem stehen, sich mit bestimmten Fachwissenschaften auseinandersetzen zu müssen, sondern denen ist es dann immer zumal als Hochschullehrern gegeben, auch auf abstraktem Gebiet stehen zu bleiben und die Tatsachen etwas aus dem Blick zu verlieren. Das ist ja unser Problem hier auch in der gesamten Bewältigung der Corona-Krise, des Corona-Fiaskos, wie ich das immer nenne, dass die Juristerei bis heute den Sachverhalt noch nicht richtig erfasst und inkorporiert hat in die eigene Rechtsprechung. Das ist ein großes Thema. Christian Ernst sagte, ich bin kein Fachmann für Pandemien.
Das darf man festhalten. Die Arbeit am Sachverhalt ist eine Seite, die im Vordergrund stehen muss. Die Arbeit am Gesetzesinhalt wäre die andere. Eine Enquete-Kommission kann beides nicht leisten, ist dafür auch gar nicht gedacht. Ein solches kleines Schlusswort dürfen wir erwarten oder lässt sich das gar nicht sagen angesichts der derzeitigen Arbeit und ihres Vorankommens?
Also das sind für mich zumindest auch jetzt aktuell die drei ganz großen Lerneffekte auch für diese Sachverständigenanhörung. Also erstens die Umdeutung der Grundrechte aus Abwehrrechten Leistungsrechte zu machen des Einzelnen korrumpiert natürlich die Gesamtstruktur des Grundgesetzes in seinen Grundfesten. Denn in dem Moment, wo ich mich als Staat dann aufmache, Menschen schützen zu wollen, gebe ich mir selber die Legitimität, durch Eingriffsermächtigungen Grundrechte anderer zu diminuieren und klein zu machen. Das ist nicht gut. Da muss rechtstheoretisch, verfassungstheoretisch dringend nachgearbeitet werden. Ich habe angeregt in der Pandemie, sich mal religionsgeschichtlich mit dem Dilemma der Paradoxien auseinanderzusetzen, in die ein allmächtiger Herrscher hineinläuft, dass der Religionswissenschaftler das noch nicht getan hatte. Der Religionsrechtler hat mich erstaunt. Und zuletzt eben ganz wesentlich, Rechtsstaatlichkeit erfordert nach meinem Dafürhalten Selbstkorrektur. Ein gut funktionierender Rechtsstaat muss an die Bühne treten und sagen, ich habe das nicht gut gemacht und ich revidiere jetzt, was ich getan habe. Und das ist auch, wo ich zum Schluss den Konsens von Herrn Degenhardt gehört habe. Das sind die Lerneffekte auch für die Zukunft.
Ja, vielen Dank. Regierungswissenschaftler ist ein Stichwort, das wir uns merken können. Aber wir wollen in den Vordergrund die allgemeine Arbeit stellen, über die Carlos Gebauer uns Auskunft gegeben hat. Wir danken dir dafür und für die Zeit, die du aufgewendet hast.
Sehr gerne. Alles Gute.
Ich begrüße Frau Dr. Meyer Hesselbart, Rechtsanwältin in Niedersachsen und Klägerin, und zwar in eigener Sache, wegen des Informationsfreiheitsgesetzes gegen, und das ist die erste Frage, die ich mit ihr schwerpunktmäßig behandeln muss, man weiß gar nicht genau, gegen wen sie sich richtet, wir wissen aber, dass es um etwas geht, was in diesem Sender und in vielen Sendungen von wesentlicher Bedeutung geworden ist in den letzten 5 Jahren, nämlich die Wirkung, die Überwachung der sogenannten Impfstoffe. Die hätte durch das Paul-Ehrlich-Institut in Darmstadt durchgeführt werden sollen und es bestand eine gesetzliche Verpflichtung, einen epidemiologischen Erfolgsbericht, nenne ich es, oder überhaupt eine Evaluation durchzuführen, die bekanntlich nicht durchgeführt worden ist, jedenfalls nicht mit ausreichenden Daten, weil diese Daten, man weiß es nicht genau, entweder gar nicht vorliegen oder nicht berichtet werden. Um Aufklärung bemühte sich Frau Meyer Hesselbart. Und diese Aufklärung ist in der Sache bisher nicht erfolgt, aus Gründen, die in anderen Zusammenhängen immer nicht erörtert werden. Deswegen stelle ich die hier an den Anfang. Warum nicht? Wer ist da eigentlich der Klagegegner? Und wen muss man verklagen, um solche Informationen zu bekommen?
Ja, guten Tag, Herr Seibert. Es ist tatsächlich so, dass ich diverse Verfahren, nicht nur eines, gegen das Paul-Ehrlich-Institut führe, wobei in Fällen, in denen man das Paul-Ehrlich-Institut wegen der dort vorhandenen Informationen verklagt oder in Anspruch nimmt, ist es so, dass die Bundesrepublik erstmal der richtige Beklagte ist. Darüber besteht im Grunde kein Streit. Spannend und jetzt neu ist die Frage, die der Hessische Verwaltungsgerichtshof in einem Beschwerdeverfahren aufgeworfen hat. Muss man für die Vertretung der Bundesrepublik das Bundesministerium für Gesundheit, abgekürzt BMG, benennen oder richtet sich das gegen Bundesrepublik vertreten durch das Paul-Ehrlich-Institut? Das hört sich für Laien jetzt an wie der Streit um des Kaisers Bart und ich dachte bis vor kurzem auch, das ist es im Grunde, weil Juristen, auch die Richter, wenn das nicht passt, selbstverständlich hingehen und etwaige Fehler in diesem Zusammenhang, also die Vertretung durch die falsche Behörde, schlichtweg von Amts wegen korrigieren und Hinweise darauf geben, wenn da irgendetwas nicht passt. Als Außenstehender, als Kläger, Antragsteller, kann man nämlich nicht wissen, was intern die Vertretungsregeln besagen. Offensichtlich wusste es auch der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel selbst nicht, denn er fragte beim Paul-Ehrlich-Institut kurz vor Abschluss eines jetzt am Jahresende 25 entschiedenen Beschwerdeverfahrens nach: Habt ihr denn eine Prozessvertretungsvollmacht oder Führungsbefugnis? Das Paul-Ehrlich-Institut schrieb wenige Tage später zurück: Ja, wir glauben, da gibt es Regelungen, aber für den Fall, dass die hier nicht so ganz einschlägig sein sollten, so hundertprozentig schriftlich ist das nicht, würden wir aber selbstverständlich eine schriftliche Vollmacht vom BMG beibringen, dass wir hier handeln dürfen. Ich las das und war sehr beruhigt, weil das ist der normale Ablauf der Dinge. Wenn da ein Kritikpunkt besteht, ein Problempunkt, dann sollte der sicherlich behebbar sein. Nein, weit gefehlt. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof meinte dann, das Beschwerdeverfahren sei unzulässig, weil es komme gar nicht darauf an, ob das Paul-Ehrlich-Institut noch eine entsprechende schriftliche Vollmacht beibringe. Damit haben die Richter das getan, was man im Zivilprozess als große Überraschung verstehen würde. Vor dem Landgericht muss sich jeder durch einen Anwalt vertreten lassen. Und die Richter haben so getan, als ob die Partei, die einen Anwalt braucht, in dem Fall gar nicht in der Lage ist, einen Anwalt zu bevollmächtigen. So hier die Analogie zu diesem Verfahren. Sehr, sehr überraschend und sehr seltsam, weil der Fehler, der hier passiert ist, der liegt, wenn überhaupt, auf der anderen Seite. Die Interna der Vertretungsregelungen zwischen BMG und PI, die kann man als Kläger schlichtweg nicht kennen. Ich kannte sie auch nicht, der hessische VGH kannte sie nicht und kam dann zu dem Ergebnis: Formale Gründe, die Beschwerde ist als unzulässig zurückzuweisen. Hilfsweise hat man dann allerdings auch noch Ausführungen gemacht, dass auch gar keine Dringlichkeit gegeben sei in Bezug auf die beantragten Informationen.
Ich habe den Beschluss gelesen. Und er liest sich aus der Sicht derjenigen, die nicht zum ersten Mal Verwaltungsgerichts- und Gerichtsentscheidungen lesen, wie eine Referendarsarbeit. Sie hatten das schon angedeutet, man weiß nicht genau, worauf man eigentlich die Abweisung stützen soll. Und es wird dann noch allerlei genannt, über das wir uns hier auch noch unterhalten sollten. Aber im Ergebnis steht fest, wir wissen, was wir nicht wollen, nämlich keine Informationsfreiheit in diesem Fall herstellen. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ja, sehr interessanter Punkt, den teile ich uneingeschränkt. Es finden sich in diesem Beschluss Ausführungen, die sind sehr, sehr spannend. Wir Juristen unterscheiden ja zwischen einer formellen oder formalen Ebene und dem materiell-rechtlichen Anspruch. Also die Frage, kann ich überhaupt die Informationen herausverlangen, habe ich einen Anspruch, dass mir Informationen erteilt werden. Das Informationsfreiheitsgesetz, das steckt schon im Namen drin, räumt da jedermann, also jeder Person, unabhängig davon, ob man Journalist ist oder nicht, erstmal weitgehende Rechte ein, Auskünfte zu verlangen. Ganz kritisch in diesem Beschluss ist es aus meiner Sicht, dass sich da Passagen drin finden, die so in die Richtung gehen, es ist nicht explizit gesagt, aber es geht in die Richtung, dass das BMG doch auf die Auskünfte in Anspruch genommen werden müsse. Warum ist das so kritisch? In dem Moment, wo Informationen vom BMG heraus verlangt werden müssten, würde das BMG nach dem Informationsfreiheitsgesetz völlig zu Recht sagen können: Wir sind nicht aktenführende Stelle und wir müssen keine Informationen preisgeben. Denn der Informationsfreiheitsanspruch ist, das ist Stand aller juristischen Kommentare und des Gesetzes, ist an die aktenführende Behörde zu richten. Aktenführend in Bezug auf Pharmakovigilanzdaten ist ganz eindeutig das Paul-Ehrlich-Institut und niemand anderes. Wenn jetzt der hessische VGH da in Richtung BMG in Bezug auf den Auskunftsanspruch verweist, bedeutet das, dass wir zwar ein IFG haben, aber nach dieser Lesart uns an eine Stelle wenden müssten, die in der Sache nie zu einer Auskunft verpflichtet sein kann, weil sie ja die Akten nicht hat. Und umgekehrt, wenn man das an die richtige aktenführende Stelle richtet, nämlich das Paul-Ehrlich-Institut, dann nach der Lesart des hessischen VGH keine Inanspruchnahmemöglichkeit, weil man ja keine wirksame Vertretung hinbekommt. Da sieht man, wie die Schere aufgeht und man hat das Gefühl, das Informationsfreiheitsgesetz ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten, wo die Richter sich weit aus dem Fenster lehnen, um effektiv das Informationsfreiheitsgesetz nicht zur Anwendung bringen zu müssen.
Sie sagen, ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Wir kennen es seit 2006. Und ich lese, Sie haben schon angedeutet, der Beschluss enthält rechtliche Merkwürdigkeiten, Besonderheiten. Zum einen dieses Hase-und-Igel-Spiel, das Sie da skizziert haben. Es ist immer schon einer da, der vorher da war und keine Auskunft geben kann. Es gibt dann noch eine weitere Passage darüber, das sei, und vielleicht ist das dem Charakter des Eilverfahrens geschuldet, nach Dringlichkeit abgestuft. Wenn Sie als Anwältin Auskünfte verlangen, sei das aber nicht so dringlich. Eigentlich sei dieses Gesetz für Journalisten und deren Berufsarbeit gedacht. So lese ich es jedenfalls. Wobei der Gesetzestext sich völlig anders liest. Geben Sie uns Auskunft über diese Grundlagenfrage, würde ich sagen.
Ja, zum Thema Journalisten kann man einiges sagen, denn der Journalist, der jetzt in ähnlicher Stoßrichtung versucht hat, Daten zu bekommen, das ist der Herr Bastian Barucker, ein freier Journalist, der hat jetzt erstmal beim Hessischen Verwaltungsgericht einen ablehnenden Eilbeschluss bekommen, unter anderem mit der Begründung, die Behörde hätte zwar die Daten, aber die Hinweise, die er bekommen hat von einem Whistleblower, der Daten aus der EMA-Datenbank heruntergeladen hat, würden es im Grunde, darauf läuft es hinaus, verbieten, dass er nach den Daten, die die Behörde hat, fragt. Damit wäre dann auch noch durch das Verwaltungsgericht in Darmstadt die Pressefreiheit ausgehebelt worden. Also, Tatsache ist, dass das IFG ein Jedermannsrecht ist. Und ja, was Sie sagen, stimmt teilweise vielleicht kann man etwas differenzieren. Das Gericht sagt ja, die Dringlichkeit ist nicht gegeben. Und dann kommt ein für die Juristen sehr gängiges Argument, Vorwegnahme der Hauptsache. Die Hauptsache ist allerdings ein faktisches Problem, was der hessische VGH gar nicht beleuchtet hat. Denn Hauptsacheverfahren beim Verwaltungsgericht in Darmstadt, derer gibt es eine ganze Reihe, ich habe davon einige und ich weiß noch von einem noch älteren, sind nach 4 respektive nach 5 Jahren noch nicht einmal terminiert, obwohl die Akten natürlich inhaltlich, wir sagen dazu ausgeschrieben sind, also inhaltlich entscheidungsreif sind. Das heißt, wenn man versucht, auf dem Weg eines Hauptsacheverfahrens, der natürlich juristisch primär vorgesehen ist, Daten zu erhalten und dann den Rechtsweg beschreitet, weil die Daten nicht beauskunftet werden, die wohl doch dem Informationsfreiheitsrecht unterfallen, dann hat man Laufzeiten von Minimum 4, eher 5 oder 6 Jahren. Das läuft, wenn man die Kurzfrist 1 Monat für die Beantwortung im Informationsfreiheitsgesetz zugrunde legt, das läuft auf die Aushebelung des Rechtsschutzanspruchs der Bürger und überhaupt auf die temporäre Ausschaltung des Informationsfreiheitsgesetzes für die Dauer von einem Gerichtsverfahren, was wie gesagt mal gern 5 Jahre dauern kann, hinaus, konterkariert damit komplett die Kontrollfunktion und die Transparenzanforderungen, die eigentlich der Gesetzgeber mit dem IFG auch zementieren wollte. Zu allem Überfluss hat jetzt im Bulletin für Arzneimittelsicherheit im Frühjahr 2025 das Paul-Ehrlich-Institut unter der Überschrift veröffentlicht Transparenz als Grundpfeiler der Arzneimittelsicherheit. Also Theorie und Praxis können kaum weiter auseinanderfallen, fürchte ich.
Es wird ein Spiel betrieben, das unter Juristen ja nicht unüblich ist. Es werden Zulässigkeitsgründe vorgeschoben, um zum Inhalt nichts sagen zu sollen, zu wollen. Lassen Sie uns zum Schluss spekulieren. Warum ist das wohl so schwierig? Gibt's gar keine Daten? Sind die so laienhaft, amateurhaft erhoben, dass man sie nicht vorzeigen kann? Oder ist das Ergebnis vermutlich vernichtend?
Also, ich bin kein Freund von Spekulationen. Das muss ich vielleicht mal vorwegschicken. Deswegen ja auch die zahlreichen Informationsfreiheitsanfragen. Daten, Daten, Daten. Genau damit ist auch sehr viel Schindluder getrieben worden, dass es dann hieß, es ist Verschwörungstheorie, es ist dies, es ist jenes. Und Daten in dem Moment, wo man danach fragt, und das macht eigentlich dieses Szenario so dramatisch, werden nicht offengelegt. Also sich Spekulationen anzuschließen, was die Daten besagen könnten, da bin ich, denke ich, sehr weit davon entfernt. Ich habe da entsprechende Vermutungen, ja, sicherlich. Aber genau aus dem Grund ist es so extrem wichtig, dass die Daten transparent gemacht werden. Und da dürfte es eigentlich keine 2 Meinungen darüber geben. Das Paul-Ehrlich-Institut selbst schreibt das. Und die Tatsache, dass man es eben fortgesetzt nicht umsetzt oder Daten liefert, die dann wiederum nicht zueinander passen, das ruft eine große Verunsicherung, einen Vertrauensverlust hervor, einen großen Schaden im Grunde auch. Und die Befürchtungen, die man als logisch denkender Mensch haben kann, die werden die meisten Menschen, die sich dann das, was bekannt ist, und das ist natürlich in Teilen nur rudimentär ansehen, die werden die natürlich haben. Und die Behörde tut bis jetzt nichts, um an irgendeiner Stelle diese Sorgen und ja auch diesen Vertrauensbruch, der da sicherlich in der Welt ist, einzufangen. Ich vermute, man kann es nicht einfangen, weil es tatsächlich so ist, wie Sie und ich jetzt schon auch mutmaßen. Aber wie gesagt, ich möchte mich nicht in den Bereich der Spekulationen hineinbegeben.
Frau Meyer-Hesselbart, Sie erinnern an die juristische Vernunft und bleiben dort. Wir stellen infolgedessen die Spekulationen zurück und sehen höchstens auf die nicht ermutigenden und auf die gar nicht transparenten Ergebnisse weiterer Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Auskunft in diesem Fall.
Ich bedanke mich auch und bin auch sehr gespannt, wie die Antworten jetzt über den Bundestag ausfallen werden.
Nach drei Erscheinungsformen von Long-Covid in den Staatsorganen bleibt ein Verfahrensblick über das im Rechtsstaat in der Bundesrepublik oberste Verfassungsorgan, das Bundesverfassungsgericht, das die Rechtsprechung auf Grundrechtsrelevanz und Einhaltung kontrollieren soll. Ulrich Fischer wagt einen internationalen, einen weltweiten Vergleich, und zwar beschränkt auf die Verfahrensform in Deutschland und in den USA.
Mit meinen Überlegungen greife ich über den Jurisdiktionsbereich des Bundesverfassungsgerichts weit hinaus und schaue auf ein Gericht, das insbesondere seitdem Donald Trump im Weißen Haus regiert, immer wieder das grelle Licht der Öffentlichkeit auf sich gezogen hat, den sogenannten Supreme Court in Washington. Wohl wissend, dass dieses Gericht kein echtes Verfassungsgericht ist, sondern das höchste föderale US-amerikanische Gericht, allzuständig für jedes auch nur erdenkliche Rechtsgebiet. Aber seine wesentliche Bedeutung entfaltet es natürlich im politischen Bereich, im Rahmen der Auslegung der altehrwürdigen, aber immer noch recht kurzen amerikanischen Verfassung und der darauf aufbauenden Gesetze. Bei aller Kritik, die sowohl an der Struktur dieses Gerichtes als auch dem US-amerikanischen Rechtssystem insgesamt nicht völlig unberechtigt ist, erscheint mir der Supreme Court unter den von mir angesprochenen verfahrensrechtlichen Fragestellungen doch eine deutliche Vorbildfunktion zu haben. Warum? Er trägt nämlich in der Regel, Ausnahme bestätigen diese, in seiner Tätigkeit zwei Grundsätzen Rechnung, die für die Akzeptanz von Rechtsprechung gleich welcher Art von besonderer Bedeutung sind: Zügigkeit der Verfahrensabwicklung und verfahrensmäßige Transparenz. Beginnen wir bei dem Tempo mit dem alten Grundsatz, dass nur schnelles Recht gutes Recht ist. Vergleichen wir hier die beiden obersten Gerichte, so stellen wir fest, dass sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts so darstellt, als wären sie in der Postkutschenzeit stecken geblieben, als hätte sie noch nie davon gehört, dass sehr viele ihrer Urteile und Beschlüsse nicht nur spät, sondern nicht selten auch zu spät ergehen. Die Causa Merkel-Kemmerich ist dafür ein abschreckendes Beispiel. Mir kommt es manchmal so vor, als nehme das Bundesverfassungsgericht die Verpflichtung aus Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 der Europäischen Menschenrechtscharta nicht so wirklich ernst, in der von einer angemessenen Verfahrensdauer die Rede ist. Nun hängt sicherlich die Angemessenheit auch mit der Kompliziertheit von Verfahren zusammen. Doch mir kann niemand erzählen, dass alle Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht so kompliziert sind, dass sie Verfahrenslaufzeiten erfordern, wie zum Beispiel eine sechsjährige Dauer einer Verfassungsbeschwerde eines kirchlichen Arbeitgebers, der eine nicht kirchlich gebundene Arbeitnehmerin nicht eingestellt hatte. Nun wird aber das Bundesverfassungsgericht einwenden, es werde leider geradezu mit Verfassungsbeschwerden und sonstigen Verfahrensarten überschwemmt und deshalb sei es nicht möglich, zügiger zu judizieren. Und es hat insofern recht, als zum Beispiel der bereits angesprochene Supreme Court sich der Verfahrensflut dadurch entziehen und so deutlich zügiger entscheiden kann, dass er berechtigt ist, selbst frei darüber zu befinden, welche an ihn herangetragenen Rechtssachen er zur Entscheidung annimmt oder nicht. Diese Möglichkeit hat das Bundesverfassungsgericht bisher nicht, was die Frage aufwirft, ob nicht hier eine gesetzliche Initiative wünschenswert wäre, die das ewige Spannungsverhältnis zwischen Gerechtigkeit im Einzelfall und Überlastung der Gerichte abmildern könnte. Das setzt allerdings voraus, dass dem Bundesverfassungsgericht insofern das Vertrauen ausgesprochen wird, dass es diese Entscheidungsmacht verantwortungsbewusst und maßvoll im Lichte rechtsstaatlicher Redlichkeit ausübt. Solange aber eine solche Regelung nicht existiert, meine ich, das Bundesverfassungsgericht könnte das verlorene Vertrauen zumindest teilweise dadurch wieder einfangen, indem es in den wirklich wichtigen Fragen, insbesondere politischen Fragen, binnen einer kurzen Frist, diese könnte zwischen 3 und höchstens 6 Monaten betragen, abschließend entscheidet. Dadurch würde dem Bundesverfassungsgericht auch die Macht entzogen, strittige politische Fragen, beispielsweise die über die Wirksamkeit einer Bundestagswahl, nach völlig undurchsichtigen Kriterien auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu vertagen. Und ein weiteres Vorbild kann der US Supreme Court für das deutsche Bundesverfassungsgericht abgeben, nämlich dessen deutlich ausgeprägtere Bereitschaft, die von ihm zu entscheidenden Verfahren in einer mündlichen Verhandlung mit allen Beteiligten intensiv zu erörtern. Ein unangenehmes Spezifikum der bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung besteht gerade darin, dass sie deren Wortsinn, nämlich dass gesprochen wird, nicht ernst nimmt, sondern seine Entscheidung nur mit wenigen Ausnahmen völlig abgeschottet, ohne dass die Verfahrensbeteiligten oder die Öffentlichkeit die Möglichkeit hätten, dem Gericht bei seiner Arbeit, die ja auch darin besteht, unterschiedliche Argumente zu hören, Fragen zu stellen, Hinweise zu geben und so weiter, zuzusehen und zuzuhören. Ohne mündliche Verhandlung entsteht nicht selten der Eindruck, dass die Entscheidungsfindung auf völlig undurchsichtigen Wegen innerhalb der jeweiligen Senate und Kammern verläuft, wobei ich das heikle Thema der Einflussnahme der sogenannten Hiwis, also der wissenschaftlichen Mitarbeiter, die den Richtern zugeordnet sind, hier noch nicht einmal berücksichtige. Wenn auch durch diese Pervertierung des eigentlich die Rechtsprechung durchziehenden Öffentlichkeitsprinzips, dazu ganz wesentlich, ja konstitutiv in allen Streitfällen die Urteilsfindung nach einer mündlichen Verhandlung und durch die letzthin in aller Brutalität zutage getretenen Absonderlichkeiten der Richterwahl, es bleibt abzuwarten, ob hier durch den Gesetzgeber oder vielleicht sogar durch das Gericht selbst Abhilfe geschaffen wird, um so möglicherweise verlorenes Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Es wäre zu hoffen.
Am Ende von Long-Covid und von Verfahrenserscheinungen in allen Staatsorganen gibt es kein Patentrezept und auch keine Radikalkur derart. Man möge auf alles verzichten, der Staat sei sowieso kein richtiger, und der Rechtsstaat existiere gar nicht mehr. In dieser Sendereihe haben wir Geduld und setzen auf eine rechtsnaturnahe Behandlung. Die bleibt dem Rechtsstaat im Kontrafunk erhalten. In der nächsten Sendung ist Michael Moser an der Reihe. Mein Name ist Thomas Michael Seibert.